Die Predigt ist heute Psalm 111 und ich habe die Predigt übertitelt mit Der furchtbare Gott. Ich lese den Text. Bitte hebt euch vor Gottes Wort. Psalm 111. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn. Erforscht von allen, die Freude an ihn haben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten, und wird ewig an seinen Bund denken. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Gebote sind zuverlässig, bestätigt für immer, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet sein Bund. Heilig und furchtgebietend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewig bestehen. Amen. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Leben, für unser Herz, für die Ausrichtung unseres Lebens. Darum bitten wir. Amen. Liebe Gemeinde, ist Gott furchtbar? Dreimal steht die Gottesfurcht oder die Furcht des Herrn in diesem kurzen Psalm. Die griechische Übersetzung davon, von diesem Psalm, verwendet für die Furcht oder die Angst das Wort Phobie. Und Phobie verwendet man heute am meisten für die Homophobie. Was wörtlich so viel heißt wie Furcht vor Gleichen und sich auf die Homosexuellen bezieht. Mein persönliches Bekenntnis zu Beginn: Ich bin nicht homophob, sondern theophob. Ich habe keine Furcht vor Homosexuellen, sondern fürchte Gott. Jetzt drei Punkte zu diesem furchtbaren Thema, das fruchtbar werden soll. Erstens Recht loben, zweitens Recht forschen, drittens Recht fürchten. Zum Recht loben. Da sagt Vers 1, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Für Danke steht hier das Wort Yada, das auch für Jude verwendet wird und für Bekenntnis. Also unser Sündenbekenntnis am Anfang des Gottesdienstes bedeutet dann jeweils dreierlei. Erstens die Reinigung von und die Bereinigung der Sünden. Zweitens Dank an Gott, denn er vergibt uns um Jesu Willen. Und drittens, und das ist auch wichtig, sehr wichtig, Übereinstimmung mit ihm, das heißt entsprechend seinem Willen handeln. Das ist im Prinzip das ganze christliche Leben. Das sind Jünger, das sind Schüler. Als Psalm 111 entstanden ist, war das, was der Herr Jesus Christus für uns getan hat, im Tempel abgebildet oder vorgeschattet. All das, was Gott durch seinen Sohn tun wird, das war da im Tempel sichtbar. Also und dazu kann ich oder muss ich sagen, Sünde war im Alten Testament ziemlich teuer. Es ging nicht nur um den Zehnten, das war Standard. So hat man Gottes Reich oder die Gemeinden erhalten. Die Sünde, die erfordert dann noch ein Opfer. Und zwar ein konkretes. Und das konnte denn durchaus teuer sein. also es war nicht abgetan mit einem Trinkgeld. So ein Lamm, das war schon etwas wert. Und auch die Rinder, die waren auch viel wert. Also das war nicht so billig im Alten Testament. Und im Neuen Testament ist es an für sich noch teurer geworden. Das sagt uns Römer 12,1. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes bringt eure Leiber da als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer logischer oder vernünftiger Gottesdienst. Ja, was ist schon teuer, das Leben hingeben an Gott, das ganze Leben mit allem, mit den Lebensweisen und mit dem Plan, auch das mit dem Umgang mit Geld. Ja, aber das ist der logische Gottesdienst und ist das logische Opfer. Und es ist dann für sich ein gutes Opfer, denn er macht ja das alles gut. Sein Wort ist ja nicht so unbestimmt. Was er sagt, tut einem gut. Es tut einem gut, auch wenn das alte Ego das nicht wahrhaben will. Und jetzt ist der richtige Gedanke ist dann für sich, ja, rede gut, lebe gut, handle gut, plane gut. Tu das für ihn zu seiner Ehre und für dich zum Guten. Hier wird in Psalm 111 die Gemeinde als Kreis der Aufrichtigen bezeichnet. Und ja, die Gemeinde, die lässt sich durch Gottes Wort zurechtbringen, dass sie von Natur aus eben nicht aufrichtig sind, die vielen Leute. Sündenbekenntnis und Hinführung zum Herrn Jesus Christus sollen helfen, aufrichtig zu sein und aufrichtig zu werden. Und solche Gottesdienste, also praktischen Dienste Gottes, in denen er einen aufrichtig macht, zum Herrn Jesus führt, die auszuschlagen, das ist den vorbehalten, die nicht aufrichtig sein wollen. Damit wir zu den Aufrichtigen gehören und ihm recht danken, dazu sind diese Gottesdienste und da ist sein Wort und sein Geist eben da. Ich komme zum zweiten Punkt, das sind die Verse 2 bis 8 und der Punkt heißt Recht forschen. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die Freude an ihn haben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Er hat dein Gedenken seiner Wunder gestiftet, gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich an seinen Bund denken. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten zu erkennen gegeben, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Gebote sind zuverlässig, bestätigt für immer und ewig, ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Also groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die Freude an ihnen haben. Tja, da haben nicht alle Freude. 1961 war Juri Gagarin als erster Mensch im Weltall und die UdSSR triumphierte über die USA und ihre Propagandamaschine hat ihn dann interviewt und ihn gefragt, Genosse Gagarin, haben Sie da im Himmel Gott gesehen? Und Genosse Gagarin sagte dann brav, dem Regime gehorchend, nicht. Nein. Ja. Da gab es eine Reaktion von der New York Times und da wurde ein Brief veröffentlicht, das angeblich von einem Mädchen geschrieben war. Und dieses Mädchen schrieb da, kein Wunder, dass Mr. Gagarin Gott nicht gesehen hat, denn der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt, dass nur die ihn sehen, die ein reines Herz haben. Und das hatte offenbar Genosse Gagarin nicht, kein aufrichtiges Herz. Also Gott sehen geht erst nach der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Und Sünder werden ihn nicht sehen, werden Gott nicht sehen, höchstens als Richter. Gott und seine Größe sind laut Psalm 145 unerforschlich. Aber seine großen Werke kann man erforschen, sagt uns hier Vers 2. Kann sie gut sehen, wenn man sie sehen will. Und das gilt A bezüglich der Schöpfung, B bezüglich der Geschichte, C bezüglich seinem Wort. In diesen drei Bereichen ist redliche Forschung angesagt hier und wunderbar. A, die Schöpfung. Also die meisten Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich alle Pflanzen und Lebewesen aus toter Materie selbst entwickelt haben. Das nennt man Makroevolution oder ganz einfach nur Evolution. Das so viel heißt wie Entwicklung. Allerdings haftet man diesem Wort Entwicklung dann doch göttliche Eigenschaften an. Die Evolution hat das hervorgebracht und das getan und so weiter. Aber das ist jetzt dann keine Forschung mehr. Wenn man so etwas sagt, das ist, da stellt man anhand von Funden, von Fossilien, die man so entdeckt, da stellt man Hypothesen an, wie die denn entstanden sind. Aber das ist wissenschaftlich unzulässig. Man kann über das forschen, was man sieht, was da ist. Man kann nicht forschen über etwas, wie das denn entstanden ist, wie das sich entwickelt hat. Da hat man nichts in der Hand, da kann man nichts messen, nichts forschen. Man stellt Hypothesen auf und genau das ist es, was der Urwissenschaftstheoretiker Sir Karl Popper ihn auch vorwirft. Hypothesen, das heißt Unterstellungen, das ist kein redliches Forschen. In Römer 1,20 schreibt der Apostel, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird seit der Schaffung der Welt an seinen Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ja, die Welt, die Erde und was da alles auf ihr ist, die Vielzahl an Lebewesen und Pflanzen, und das alles aus etwas Dreck. Ja, der Apostel sagt nein, daran sieht man Gott. Gott ist an seinen Werken zu erforschen, wenn man das will. Wer Gott nicht verantwortlich sein will, der liebt die Evolution, denn er muss dann ja niemand verantwortlich sein. B. Forschung bezüglich der Geschichte. Hier hat der Psalmist in Gottes Wort geforscht und erkannt, dass Gott sein Volk aus Ägypten erlöst hat, in der Wüste genährt hat, ins Land gebracht hat und er erkennt auch, dass das aufgrund des Bundes war, den Gott mit Abraham geschlossen hat und das können wir in Genesis 15 nachlesen. Er hat Israel das Land versprochen, es ihm gegeben. Aber erst dann, wenn die Sünde der sieben Völker, die darin gelebt haben, voll ist. Israel wird als Gottes Gerichtsvollstrecker ins gelobte Land gesandt. Und dazu müssen wir zum gelobten Land auch wissen, dass Gott es auch als das Land, in dem Milch und Honig fließt, genannt hat. Und ja, es war ein Abbild des verlorenen Paradieses, das im Prinzip die ersten Menschen verloren haben wegen ihrer Sünde. Und es ist ein Vorbild oder es war ein Vorbild für den kommenden Himmel auf Erden, den der Jesus Christus wiederherstellen wird, wenn er wiederkommt. Ich sag, es war ein Vorbild, denn zum Land gehörte eben auch Gottes herrschaftliche Ordnung, seine segnende Gegenwart. Wo aber sein Wort und seine Ordnung ignoriert werden, da ist Gottes Segen nicht da. Und wo nicht wahrer Glaube herrscht, herrscht falscher Glaube. Und das ist in Israel sehr oft der Fall gewesen. Aber die Aufrichtigen der Gemeinde, Vers 2, haben wahren Glauben. Alle anderen glauben halt sonst was. Das sieht der Psalm so. Und er kennt auch die vielen Gerichte Gottes. Er hat sowohl biblische Geschichtsschreibung als auch historische Fakten auf seiner Seite. Das ist seinem Volk passiert, das wusste er. Und wenn er sagt, der Herr hat ein Gedenken für all seine Wunder gestiftet, ja, neben all den Wundern, die Israel erlebt hatte und die die Schöpfung zeigt, und das Volk Israel erlebt hat, ist es immer noch ein großes Wunder, dass dieses Volk immer noch da ist. Bei all den Rebellionen, die sie selbst ausgeführt haben gegen Gott und bei all den Verfolgungen durch die Nationen. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt noch Israel gibt. Ihre jahrtausendalte Geschichte wird auch durch Gottes Wort und archäologische Funde bestätigt. Also die archäologischen Funde bestätigen Gottes Wort. Es wurde lange diskutiert und es wird immer noch abgestritten, dass das Volk 12 Stämme war und dass sie je da waren vor tausenden Jahren schon. Es wird heute immer noch bestritten, besonders von ihren Nachbarn. Ja, da werden halt die historischen Fakten und die Funde einfach uminterpretiert. Und es ist nicht nur so, dass die Historiker das dann halt uminterpretieren nach ihrer Hypothese. Auch Theologen tun das. Hier seht ihr nebenbei ein Fragment, ein Stück Stein, auf dem der Name David oben steht, veröffentlicht in der Aargauischen Zeitung. Also die jahrtausendalte Geschichte von Gott mit seinem Volk wird durch archäologische Funde bestätigt. Aber wie gesagt, das sehen nicht alle Theologen und nicht alle Historiker so. Ihnen sind archäologische Funde, die Gottes Wort bestätigen, völlig egal. Gott ist Ihnen auch egal. Wichtig sind Ihnen Ihre Hypothesen. Sie glauben, was Sie wollen, weil Sie Gott nicht verantwortlich sein wollen. C. Forschung bezüglich Gottes Wort. Es war nicht von ungefähr, dass ich meine Enkeltochter hinausgesandt habe zu ihrem Gottesdienst. Wenn meine Enkeltochter etwas nicht versteht, dann sagt sie, hä? Und Tamara sagt ihr dann, das heißt, wie bitte? Und Ella sagt dann, hä? Es ist einfach dasselbe. Und redliche Forschung in Gottes Wort ist Gottes Wille. Und das hat auch ein Problem. Unser Glaubensbekenntnis sagt in Punkt 1.7, in der Schrift sind nicht alle Dinge gleich klar in sich selbst und auch nicht gleich klar für alle. Und doch sind die Dinge, die für das Heil notwendigerweise zu kennen, zu glauben und zu beachten sind, so klar dargelegt, dass nicht nur Gelehrte, sondern auch Ungelehrte genügend Verständnis erlangen können. Also nehmen wir es ganz einfach. Die 10 Gebote sind sehr klar. Was du 8 Verbote, 2 Gebote. Alles klar? Und trotzdem gibt es da Menschen, die sagen, hä, oder schütteln den Kopf. In Gottes Wort forschen, was es für mich bedeutet, ist eigentlich selbstverständlich, denn es ist ja nicht nur für mich gut, was er sagt. Es tut auch gut, auch wenn mein Ego das nicht passt. Und eigentlich passt es dem Ego nie, wenn es ein Gebot oder ein Verbot bekommt. Und so war es auch in der tragischen Geschichte Israels. Es ist immer noch so. Ja, es gibt auch Schwieriges in Gottes Wort. Aber nicht umsonst hat Gott seinen Gemeinden die Pastoren und die Lehrer gegeben. Die haben sich nicht nur um das Schwierige in Gottes Wort zu kümmern, sondern auch die Schwierigen zurechtzuweisen, die das einfache Wort von Gott einfach nicht tun. Schluss. Also Gott spricht zu uns und unsere Antwort darf nicht hä sein, sondern wie bitte und ja danke. Ich komme zum dritten Punkt, Recht fürchten. Er hat seinem Volk Erlösung gesandt, auf ewig verordnet seinen Bund, heilig und furchtgebietend ist sein Name. Ja, er hat sie aus Ägypten erlöst und immer wieder, wenn sie wegen ihrer Meuterei in die Hand fremder Völker gefallen sind, dann hat er sie wieder erlöst. Alle, die ihn nicht gefürchtet haben und seine Bundesordnungen missachtet haben, hat er nur von ihren Sünden erlöst, wenn sie auch aufrichtig zu ihm umgekehrt sind. Aufrichtig ist wichtig. Und zweimal kommt hier die Theophobie vor, im nächsten Vers wieder. Sie ist wichtig, sie ist gut. Und Gott ist denn doch kein alter Mann im Lehnstuhl, der nur so vor sich hinschaukelt und nichts tun kann, außer so senil zu lächeln. Das ist Gott nicht. Er hat Himmel und Erde geschaffen und erhält sie. Er hat die Macht und er gebraucht sie auch. Er hat seinen lieben, guten Sohn, der in reiner Gottesfurcht gelebt hat, gerichtet. Er hat ihn gerichtet, damit er seine Schüler nicht richten muss. Und jetzt hier die Gottesfurcht des Herrn Jesus Christus, da steht nicht Phobie. Da steht Ehrfurcht. Er musste keine Angst haben vor Gott, denn er war ja immer eins mit ihm. Und der 10. Vers ist der Abschluss, und da ist wieder die Furcht. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Also Menschen, die Gott nicht fürchten, sind nicht weise. Sie sind verwaist, sie haben keinen Vater im Himmel. Auch wenn es hier nicht ausdrücklich steht, aber hier ist an für sich, hier sind die Gebote gemeint. Und wer sie befolgt, ist weise. Auch der Prediger schließt dann sein Buch ab mit diesem Vers, es ist derselbe Vers, Ekklesiastes 12, 13 bis 14 sagt, und das ist der Schluss. Die Summe aller Lehre ist, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, sei es gut oder böse. Es ist schlicht dumm, die Gebote des allmächtigen Schöpfers und Erlösers zu brechen, zu umgehen, zu unterlassen, zu ignorieren, zu verändern. Wenn uns schon nicht Gottes Autorität und seine mit seinem Sohn bewiesene Liebe, das uns davor bewahrt, so tut es die Gottesfurcht, die Angst, dass Gott das ahndet. Und ja, da ist diese Gottesfurcht, diese Angst auch gut. Ja, Gott ist gerecht, gnädig und barmherzig. Er hat seinen einzig guten Sohn verflucht und gerichtet, damit er seine Kinder nicht verfluchen und richten muss. Er lässt sich eine Zeit lang auf der Nase herumtanzen, aber dumm, wer ausprobieren will, wie lange er sich da rumtanzen lassen wird. Seine Gebote verfolgen ist der Anfang der Weisheit, steht da. Der Anfang ist wichtig, Anfang ist das erste Wort in der Bibel überhaupt. Und das zweite Wort in der Bibel ist dann schon Gottes kreatives Schaffen. Und alles schuf Gott durch sein Wort. Auch seine Kinder schafft er durch sein Wort, das nicht nebenbei als der Herr Jesus Christus identifiziert wird. Er schafft auch durch seinen Geist, dass seine Kinder seine Gebote tun wollen, ihm zur Ehre, ihn zum Heil. Und jetzt wirklich Schluss. 3 Punkte, recht loben, recht forschen, recht fürchten. In allen 3 Punkten hat es Gottes Sohn Gott recht gemacht. Folgen wir ihm als seine Schüler in den 3 Punkten. Gott zur Ehre, uns zum Guten. Amen.